Hi und ein ganz warmes Hallo zum Podcast nach der großen Pause. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ihr hört wahrscheinlich schon an meiner Stimme, ich bin nicht Henrike Haase, die hier normalerweise sitzt, sondern ich bin Susanne Braun, 2018er Fellow in Dresden, aktiv an der Grundschule. Shoutout an die Sachsen-Crowd. Hey, schön, dass ihr da seid und auch alle anderen Alumnis, Alumnäs, die unterwegs sind und jetzt gerade hier in den Podcast reinhören. Henrike, die ist ja gerade dabei, immer mal wieder den Podcast-Stab rumzureichen und normalerweise sitzen hier ganz tolle Stimmen aus unserem Teach First Community-Netzwerk, die über verschiedene Dinge berichten, wo sie gerade aktiv sind, was sie so machen, was für sie wichtig ist, was sie gerade für Themen begleiten. Und heute dachte ich mir, ich fände es total schön, mal jemand ganz externen einzuladen, der noch gar nichts mit dem Teach First-Netzwerk zu tun hat, noch nicht. In die Betonung geht auf noch nicht. Und wer mir da in den letzten Jahren immer wieder begegnet ist, das ist in erster Linie die Alemannenschule in Wutöschingen in Baden-Württemberg. Vielleicht hat die ein oder andere Person schon mal von dieser Schule gehört. Der Schulleiter Stefan Rupana hat 2007, als er Schulleiter geworden ist, ganz schnell gemerkt, dass er hier etwas maßgeblich verändern möchte und hat das auch getan. So viel kann ich schon mal vorweggeben. Es ist eine Schule ohne Stundenplan, ohne Klassenräume und es ist, man glaubt es nicht, es ist keine Privatschule. Es ist eine staatlich geförderte Schule, die es geschafft hat, das umzusetzen, was ihr jetzt gleich von Stefan Rupana hört. Das Gespräch mit ihm war total warmherzig und er hat sofort auch das Du angeboten und das hat das Gespräch sehr, ja, auf eine Ebene gehoben und das ist, glaube ich, auch was, was ihm besonders wichtig ist. Die Beziehungsarbeit und das Kommunizieren auf Augenhöhe und was er sonst zu erzählen hat, nämlich sein Weg mit der Alemannenschule, Schwierigkeiten, die es gab, Dinge, die sie verändert haben und was sie vielleicht auch noch in Zukunft verändern wollen, beziehungsweise wie sein Weg jetzt weitergeht, wo er kurz vor der Rente steht, das erfahrt ihr jetzt in dem Gespräch. Wir steigen direkt ein und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Schulleiter der Alemannenschule in Wutöschingen in Baden-Württemberg, dem Stefan Rupana. Wir hören uns danach nochmal. Wenn ich dich so höre, wenn ich die Schule sehe, die Alemannenschule Wutöschingen, über die wir sprechen, von dem du Schulleiter bist, Stefan, dann denke ich mir so, ach, wie sehr hätte ich mir gewünscht in meiner Kindheit, dass es meine Schule in Berlin gegeben hätte. Weißt du noch, wann der Moment war, wo du gedacht hast, wir brauchen eine andere Schule und ich packe das jetzt an?
Ja, das weiß ich noch sehr genau. Es war im Jahr 2007, also 2005, wurde ich Schulleiter der Alemannenschule Wutöschingen. Vorher war ich Rektor an einer kleinen Grundschule im Nachbarort. Und dann kam ich hierher an eine Grund- und Hauptschule. Und 2007 habe ich abends Fernsehen geschaut. Und da war dann so ein Film, da haben sie gezeigt, wie Achtklässler selbstständig Materialien holen und lernen. Und ich habe gedacht, nee. Also typisch Filmemacher, die machen irgendwie sowas auf schön. Und dann funktioniert das, habe ich weitergezappt. Und bin dann, ja, da war kein Fußball und nichts, was mich interessiert. Dann bin ich wieder in diese Sendung reingeraten. Die war in so einem dritten Programm, die läuft dann auf ganz vielen Sendern. Dann kommt man da immer wieder rein. Da habe ich das angeguckt und kopfschüttelnd Teile aus den Filmen gesehen. Und ja, ich konnte die Nacht schlecht schlafen. Und ich habe immer wieder daran gedacht. Und am nächsten Tag habe ich geguckt, was waren das überhaupt für ein Film. Und dann habe ich rausgefunden, der Film heißt Treibhäuser der Zukunft. Aha. Und ist von Reinhard Kahl. Und dann habe ich gesehen, man konnte dies bestellen, im Archiv der Zukunft oder so ähnlich hat es geheißen. Und dann habe ich mir die DVD bestellt, die hat auch mit Begleitbuch noch dabei. Da waren Beschreibungen zum Raum als dritter Pädagoge und ganz vielen anderen Sachen. Und ich habe es dann erst im Detail angeguckt, mehrere, da gibt es eine Ultra-Kurzversion von 5 Minuten. Eine von einer halben Stunde, eine von 1,5 Stunden und da habe ich mir alle Versionen angeguckt und habe dann gedacht, nee, so funktioniert es nicht. Aber da war eine Schule dabei, das war die Schule in Friedrichshafen, die Bodenseeschule. Das war auch wie wir eine Hauptschule, zweizügig und die konnten sich vor Kindern nicht retten, die mussten immer abweisen. Und wir, bei uns war es halt kurz davor, dass wir einzügig werden und halt vielleicht irgendwann geschlossen werden. Und da habe ich gedacht, was machen die anders, was ist da besser? Und ich musste mir dann mühsam einen Termin dort besorgen und ich musste es dann sehen. Erst dann habe ich es festgestellt, die machen was anders, das funktioniert anders, aber das können wir auch.
Wo hast du mit der Veränderung angefangen? Weil das ist ja dann wahrscheinlich so ein riesiges Kartenhaus, was erstmal in einem zusammenfällt, wo man sagen muss, okay, jetzt muss ich nochmal ganz neu anfangen, weil hier so ein bisschen und da so ein bisschen, sehr schwierig.
Also eigentlich habe ich gesehen, dass die Kinder selbst organisiert lernen. Dass die lernen und ein Lehrer muss keinen Unterricht machen, die lernen was. Und es ist eine absolut friedliche Atmosphäre. Ich muss niemand bändigen im Klassenzimmer oder Strafen verteilen. Es war ein sehr friedlicher Tag dort an der Bodenseeschule. Wir durften morgens kommen. Wir haben selbstständig Materialien geholt, haben angefangen zu lernen in unterschiedlichen Fächern. Und ich habe dann den Lehrer gefragt, den Herr Kresser, der damals, der war auch der, der im Film vorkam. Habe gesagt, woher er denn die ganzen tollen Materialien hat. Dann hat er gesagt, ja, die bastelt er seit den 70er Jahren. Dann dachte ich, okay. Oh, wow. Okay, das wird knapp für mich. Und dann haben wir eigentlich, bin nach Hause gegangen und habe das anderen erzählt und habe gesagt, wir müssen uns alle Materialien zusammenwerfen, was wir so haben an Lärmtheken und sonst was. Und wir machen das jetzt so in die Richtung. Und da hatte ich dann so eine Handvoll Leute, die das auch gut fanden. Und da haben wir einfach angefangen und gesagt, ja, wir stellen jetzt mal mehr das Lernen in den Mittelpunkt, nicht das Lehren.
Ich werde gleich nochmal stärker auf den Punkt eingehen, wie du auch überhaupt dein Team dazu gebracht hast, das einfach auch so zu ändern, weil ich glaube, einige Menschen da draußen, die das hören und die eben auch ganz konkret an Schulen arbeiten, die würden sich auch so wünschen, man kann so einmal den Hebel umschalten. Manchmal ist es vielleicht auch genau das, aber lass uns da nachher nochmal näher drauf eingehen. Vielleicht für die Menschen da draußen, die noch nie was von der Alemannschule Wutherschüngen gehört haben, was ist das Besondere daran? Was macht ihr anders? Man liest immer keine Klassenzimmer, keine Stundenpläne, kein Frontalunterricht, aber ihr seid eine staatliche Schule. Was macht ihr genau?
Ja, inzwischen, ja, wir haben ja jeden Montag Besuchergruppen aus der ganzen Welt und kommen alle zum Anschauen. Und also die Besucher, ja, die schütteln den Kopf und sagen, wie kann das funktionieren? Wie macht ihr das? Und jetzt bin ich kurz von der Pensionierung, ich gehe jetzt den nächsten Monat in Ruhestand und je weiter es in die Richtung rückt, versuche ich ja immer wieder zu reflektieren, was wir da eigentlich so genau gemacht haben und stelle fest, je weniger Unterricht wir machen, desto besser funktioniert alles. Und inzwischen kann ich auch jedem erklären, warum mein Satz, Unterricht ist aller Übel Anfang, der sehr provokativ sich anhört. Aber warum der ganz genau, der stimmt. Wir machen uns durch den Unterricht machen wir uns letztendlich kaputt. Und wenn die Leute zu uns kommen, wir haben ja keine Klassenzimmer, wir haben keine Klassen, wir schreiben keine Tests, also keine Klassenarbeiten, wir schreiben Gelingensnachweise. Jedes Kind lernt an einem bestimmten Thema. Wenn es meint, es kann das Thema, dann schreibt es einen Gelingensnachweis zu dem Thema. Also freiwillig sucht sich den Zeitpunkt aus und den Ort und wo es schreiben will. Und dann kriegst du eine Rückmeldung, hast du schon bestanden. Wenn einer das nicht bestanden hat, ist nicht schlimm, dann kriegst du eine Rückmeldung, war alles schon gut, aber diese zwei Teilkompetenzen hast du noch nicht so gut drauf. Üb die nochmal, dann macht er zwei Tage später den gleich schweren Test und besteht dann und bekommt seine Kompetenz anerkannt. Und so geht es Schritt für Schritt im eigenen Tempo weiter. Die lernen fleißig, die muss man eher bremsen. Und wenn einer seine Sache nicht machen will, dann haben wir den trotzdem lieb. Dann ist es okay. Dann finden wir lieber mal heraus, warum er gerade nicht kann. Ist der Hamster gestorben oder scheiden sich die Eltern oder hat er Schläge gekriegt oder hat er Liebeskummer oder irgendeinen Grund wird es schon geben, warum einer an einem Tag eben nichts machen kann. Und deswegen steht im Mittelpunkt bei uns im Prinzip die menschliche Beziehung. Es äußert sich am Coaching, an jeden Wochen eine Viertelstunde Coaching, Gespräch des Lernbegleiters, das sind die Lehrer, mit den Lernpartnern. Das sind die Schülerinnen und Schüler. Und dieses Gespräch ist ja Herzstück. Es wird dokumentiert auf unserer digitalen Lernplattform Dealer. Da steht alles drauf. Die Eltern können auch über Jahre nachvollziehen, was wurde mit dem Kind besprochen, wie ist der Weg verlaufen, wie ist der Weg in Mathe, welche Kompetenzen hat es in Mathe, in Englisch. Man kann sehr genau nachschauen, wer was kann. Und dieses einfach miteinander gemeinsam leben, Sachen erleben, das ist das, was Kinder letztendlich voranbringt.
Ja, gerade diese Beziehung in den Fokus zu stellen und zu sagen, wenn ich keine starke Beziehung zu dem Kind habe und weiß, was los ist, natürlich öffnet es sich dann nicht, um zu sagen oder Lust zu haben am Lernen, das wirklich ins Zentrum zu setzen. Und gleichzeitig nochmal darauf zu schauen, wie sieht so ein Alltag für mich als Schülerin aus? Ihr habt ja wirklich von Einschulung bis Abitur können die Kinder und Jugendlichen bei euch sein. Vielleicht erstmal danach geschaut, wie funktioniert für jemanden der Einstieg ins selbstständige Lernen in der Oberschule, also jemand, der schon rechnen, schreiben, lesen kann, wie kommt der zu seinem Arbeitsrhythmus, zu seinem Lernrhythmus? Kommt er einfach in die Schule, wann er gerade Lust hat, oder gibt es da auch eine bestimmte Orientierung durch eine Art von Plan?
Also das, was du gerade sagst mit dem, wann er gerade Lust hat, wäre schön, wenn wir das so machen dürften. Es gibt leider Präsenzpflicht an der Schule und da, gut, wir haben ja auch sowas wie Gleitzeit, also du kannst in der ersten Stunde kommen oder im Laufe der ersten Stunde, also von 7 Uhr bis 8.15 Uhr musst du irgendwann kommen. Und 8.15 Uhr solltest du da sein. Da beginnt so die Kernlernzeit. In der ersten, in der ehemalig ersten Stunde sozusagen, um 7.25 Uhr, haben wir musikalische Angebote. Montag, Dienstag, Donnerstag Bläser, Mittwoch, Freitag Chor oder nach Orchester. Und dann haben wir auch das sportliche Angebot am Morgen. Und das Kind belegt, was es interessiert. So haben wir manche, die haben schon 5 Stunden Musik jede Woche, weil sie die erste Stunde Musik belegen, aber auch noch 3 Stunden am Freitagmittag belegen fürs Musical und dann noch Geigen- und Hornunterricht kriegen, wie mein Sohn damals, als er bei uns in der 5. Klasse war. Dann haben die 10 Stunden Musik in der Woche, weil sie es so gewählt haben. Du kannst aber deinen Schwerpunkt auch eher auf Sport oder auf was anderes richten. Und die erste Stunde ist immer so, um in den Tag reinzukommen. Ab 8.15 Uhr sagen sie ihrem Lernbegleiter Hallo und dann treffen Sie sich mit Ihrer Peer Group und lernen. Irgendwann im Laufe der Woche, das kann Ihnen am Anfang oder später sein, ist 1 Stunde Deutsch, 1 Stunde Mathe und 1 Stunde Englisch in der Woche. Das ist aber eine Inputstunde. Und in die muss man auch nicht gehen. Da kann man hingehen, wenn man will. Aber ich gebe Mathe zum Beispiel Dienstag für die 5. Klässler um 8.15 Uhr. Ja, da sind meistens viele Kinder da. Manche auch nicht, weil sie das noch nicht können, sondern weil sie mich da gern sehen und wir halt dann irgendwelche Mathe-Spiele machen oder irgendwas, einen Input machen von irgendeinem, der was nicht weiß. Und wenn dann viele da sind, die es schon können, dann kann ich Gruppen bilden, wo immer welche dabei sind, die es schon können und das anderen dann erklären. Nach dem Input geht das Kind dann wieder lernen, kooperativ. Entweder im Lernatelier, das Kanzlei, sie hat seinen eigenen Arbeitsplatz. Oder auf dem Marktplatz, das ist ein kooperativer Lernbereich, den nennen wir Marktplatz. Da kann man miteinander stehen, miteinander sprechen. Und manche Sachen sind halt an den Raum gebunden, wie zum Beispiel Sportunterricht oder Chemie. Da geht man zu bestimmten Stunden, geht man dann auch noch zum Experimentieren oder zum Sporteln oder belegt die Sportart seines Herzens und kann da auch mehr oder weniger buchen.
Das heißt, ganz zentral für gerade die etwas älteren Schüler und Schülerinnen ist DILA, die digitale Lernplattform, um da dann auch eben selbstorganisiert das Lernen anzugehen und wahrscheinlich für euch, um auch zu gucken, wie ist schon der Fortschritt, was wird vielleicht noch gebraucht, auch an Zertifizierungen, wo muss nochmal nachgehakt werden. Wie funktioniert das für die ganz Kleinen, die an eure Schule kommen?
Also an unserer Schule, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ist selbstverständlich, dass jeder ein iPad hat. Also es würde auch ein Tablet oder was gehen. Wir haben keine Bücher. Das beginnt aber erst in der 3. Klasse. Ab der 3. Klasse hat man personalisiertes iPad, das man für alles verwendet. Wo man zur Informationsaufnahme, zum Vermitteln von Informationen, vom Austausch von Informationen, vom Herunterladen von Lernpaketen. Aber wir haben nach wie vor Blätter, wo man drauf schreibt, wenn man eine Erörterung schreibt. Wir haben Blätter mit Karo, Muster, auf denen man zeichnet und rechnet, das haben wir alles noch. Aber alles, wo das iPad eine Erleichterung bietet, geht übers iPad. Und Bücher brauchen wir nicht mehr. Und das gibt's aber erst ab Klasse 3. Das sieht man schon dran, dass Klasse 1 und 2, die erstmal noch Stifte haben und Blätter und eventuell auch noch Erarbeitungsbücher. So wie sonst überall auch, weil sie erstmal lesen und schreiben lernen sollen in den 2 Jahren. Allerdings kommen die auch mit digitalen Mitteln dort schon in Verbindung, weil wir haben dann so iPads in der Schule, wo sie bestimmte Übungen machen kann. Das Vorteil bei solchen digitalen Medien ist halt, dass man schnelle Rückmeldung kriegt. Also wenn man was macht und man klickt es falsch an, dann macht man nicht den gleichen Fehler bei 5 Aufgaben oder bei 10 Aufgaben und erfährt am nächsten Tag bei der Kontrolle der Hausaufgabe, dass es falsch war, sondern man kriegt sofort die Rückmeldung. Du, 5 plus 7 ist eben nicht 11, sondern da kommt irgendwie was anderes raus. Und Wir haben im Grundschulbereich haben wir Familienklassen. Wir haben einen Teil, haben noch, wir haben zwei Gebäude. Eins ist eine Außenstelle in Degernau. Die haben noch Jahrgangsklassen. Und wir haben hier Familienklassen gemischt von 1 bis 4. Die lernen auch schon gemeinsam. Ich wollte das eigentlich nicht mehr anfangen. Also so etwas gibt es ganz viel in Deutschland, Familienklassen. Da waren wir eher hinterher die letzten Jahre. Und letztendlich war es der Druck der Eltern, die gesagt haben, hey, ihr macht überall Jahrgangsmischung, nur nicht in der Grundschule, wie wär's mal? Dann haben wir gesagt, okay, machen wir eine Abstimmung. Da waren 60% der Kinder, Eltern dafür, Jahrgangsmischung zu machen, Familienklassen. Und das haben wir vor 2 Jahren eingeführt. Und da sind wir sehr zufrieden damit.
Also auch hier total neu gedacht an allen Enden oder was übernommen, was woanders gut funktioniert hat und gesagt, das machen wir jetzt anders. Nochmal an diesen Punkt zurück, wo wir vorhin waren. Du hast gesagt, okay, bei denen klappt das so super an der Schule am Bodensee. Das will ich bei mir auch machen. Wie hast du es geschafft, einmal dein Team zu überzeugen? Waren die von Anfang an alle dabei? Es ist ja auch ein Prozess, sowas erstmal zu verändern. Und wie bist du dann architektonisch auch daran gegangen? Weil ja wahrscheinlich die Schule vorher nicht so die räumlichen Möglichkeiten geboten hat, wie sie das jetzt tut, oder?
Ja, also das eine Mal ist vom Personal her, hatte ich eine Handvoll Leute, die auch begeistert waren und da einsteigen wollten. Ich hatte 2 Referendarinnen, die ich beide übernehmen konnte. Eine hatte Deutsch, eine Mathematik. Und die beiden haben dann die Lernmaterialien für die beiden. Jede hat eine 5. Klasse gekriegt von den 2 5. Klassen. Und die eine hat die Mathematerialien hergestellt, die andere die Deutschmaterialien. Die haben wirklich sehr viel Zeit investiert, die 2 damals. Und so ging das am Anfang los. Und dann im Jahr drauf sind dann nochmal andere, habe ich aus der Grundschule hochversetzt in die Hauptschule. Und dann war es ja eine Gemeinschaftsschule. Und ich muss denen versprechen, dass, wenn es ganz schlimm ist, die wieder in die Grundschule zurück dürfen. Aber die sind alle jetzt noch oben mit dabei. Und dann waren halt auch welche, ja gut, die schon 30, 40 Jahre im Dienst waren, die sich nicht mehr neu orientieren wollten, was absolut in Ordnung ist. Und die habe ich aber auch dringend gebraucht, weil ich hatte ja noch ab der Klasse 7 aufwärts ganz normale Klassen. Die musste jemand als Klassenlehrer rausführen. Da war ich denen dankbar, dass ich noch so Profis hatte, die genau das noch können. Die haben die Klassen bis zu ihrer Pensionierung quasi rausgeführt als Klassenlehrer und auch in bewährter Manier, wie es früher halt war. Und wir konnten, das hat uns die Freiheit gegeben, von unten was Neues aufzubauen.
Wann kam der erste Stein, der sozusagen gesetzt wurde für die neue Schule? Wie habt ihr im Schulgebäude selbst den Umbau gestartet und wie lange hat das gedauert, um das für euch auch so herzurichten, wie es jetzt ist? Oder hat das gar nicht so viel an Veränderung bedarf? Doch, oder?
Es gibt sehr viel Bedarf an Veränderung. Wir haben halt dann festgestellt, okay, wir setzen den Schwerpunkt auf das Lernen, nicht mehr auf das Lehren. Und dann brauchen wir eigentlich keine Klassenzimmer mehr. Dann habe ich einmal im Laufe des Jahres, als die 2 jungen Lehrerinnen da zusammen kooperiert haben, da gab es dann so Lernbänder, da sind die von Deutsch in, da hatten sie Deutsch und Mathe parallel. Und dann konnten die Kinder, in einem Zimmer war alle Mathematerialien, im anderen alle Deutschmaterialien. Und dann konnten die hin und her laufen und ja, sich die entsprechenden Lernmaterialien holen. Dann haben wir so, das hatten wir aus der Grundschule übernommen, ein Schild aufgehängt, FS, das heißt Flüstern und Schleichen, oder das heißt aber auch freie Stillarbeit und Kreis drumherum für Ordnung. Und dann haben die da wirklich leise, konzentriert gearbeitet und dann haben wir vermehrt festgestellt, okay, das sind ein paar, die im Team arbeiten und die sagen, nein, nein, du musst das so untereinander schreiben, das ist falsch, so kommt das falsche Ergebnis raus. Und wir mussten sagen, psch, psch, wir haben Flüstern und Schleichen. Dann haben wir festgestellt, nee, wir brauchen andere Räume. Wir brauchen auch einen Raum, bei dem die miteinander diskutieren können, weil das ist gerade wertvoll, was die machen. Und wir müssen sagen, wir waren halt auch von dem Denken, im Klassenzimmer wird immer das Gleiche gemacht. Entweder halt alle kommunikativ lernen oder Stillarbeit oder Diskussionsrunde und man räumt immer das ganze Klassenzimmer um. Und da waren wir so in dem Zwitter drin, wo wir das noch so gewohnt waren, auch aus der Grundschule. Und dann haben wir gesagt, nee, wir müssen es anders haben. Wir brauchen einen kooperativen Lernbereich. Bin ich zum Bürgermeister gegangen, da haben wir noch einen Putzraum, der ist mittendrin. Den räumen wir aus, machen die Sachen irgendwo anders hin, die müssen da rein. Dann sind die da rein, um kooperativ zu lernen. Dann haben wir, da konntest du nicht reingucken in den Putzraum. Dann haben wir gesagt, wir machen eine große Scheibe rein. Dann haben wir im gleichen Jahr eine große Scheibe eingebaut. Und gegen Ende des Jahres habe ich dem Bürgermeister gesagt, also ich weiß, wir haben die Scheibe jetzt erst eingebaut, aber eigentlich müssen wir oben alles rausreißen. Wir müssen oben die Wände rausreißen und unten Wände einbauen, damit wir unten Gruppenarbeit machen können und oben die Lernateliers sind, die großzügig sind, wo ich über die Fläche sehen kann. Und dann sind wir zum Architekt gegangen. Der Architekt hat gesagt, okay, wir können die Wände oben rausreißen, aber unten einbauen wird nichts. Über die Sommerferien, vergiss es. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir es mit Vorhängen. Und wir haben das jetzt noch mit den Vorhängen, diese Abtrennung, das ist bis heute geblieben. Es war ein Zufall, dass wir das so gemacht haben. Und wir haben dann hier oben wirklich die Wände rausgerissen, die Klassenzimmer aufgelöst und unten einfach den ersten Marktplatz, den blauen Marktplatz gemacht, bei dem man kooperativ lernen konnte in verschiedenen Ecken. So hat das alles damals angefangen. Und wir hatten eben so eine tolle Gemeinde, die gesagt haben, ja, wir probieren jetzt das. Wir hatten einen kritischen Bürgermeister, der musste wirklich, aber er ist sehr akribisch. Wenn dem halt Sachen gibt zum Lesen, so ist die Pädagogik, dann arbeitet er sich so hervorragend darauf ein. Er wusste genau, wie die Kläranlage funktioniert, bis ins Detail von den chemischen Vorgängen. Der weiß aber auch alles im pädagogischen Bereich, wie es bei uns in der Schule zu laufen hat. Und es war eine glückliche Situation damals, dass das so gut gepasst hat.
Das wäre jetzt auch so meine nächste Frage gewesen, denn das ist ja häufig so, es gibt ja durchaus auch Gruppen, Lehrkräfte, die sich zusammentun mit den jeweiligen professionellen Kräften an den Schulen, die sagen, wir müssen jetzt hier was verändern und auch mal irgendwie den Vorschlaghammer in die Hand nehmen, um wirklich auch Wände einzureißen, um neue Räume zu schaffen. Und dann scheitern sie aber an den jeweiligen Vorgesetzten, die da auch die Gelder dafür freigeben müssen. Und das war bei dir, wenn ich das aber heraushöre, eine gute Fügung. Was würdest du aber vielleicht anderen mitgeben, die es da ein bisschen schwerer haben, ohne jetzt sagen zu wollen, dass du es nicht auch schwer hattest wahrscheinlich, aber was würdest du denen mitgeben, die sich da wirklich die Zähne an denen ausbeißen, die für die Gelder verantwortlich sind, um solche Neuerungen voranzutreiben?
Ja, das ist schwer, denen einen Rat zu geben aus meiner Position. Ich selber bin jetzt seit 30 Jahren im Gemeinderat und bin jetzt nochmal 5 Jahre weitergewählt worden vor kurzem. Ein großer Teil, warum der Gemeinderat gesagt hat, ja okay, kommen wir investieren die Gelder, war, weil ich schon 20 oder 25 Jahre an 20 Jahren im Ratstisch gesessen bin und die wussten, ja, der redet keinen Mist oder erzählt uns irgendwas nicht stimmt. Die haben dann gesagt, wir können es uns zwar nicht vorstellen, aber wenn du das sagst, dann machen wir das mal so. Also es ist in glückliche Umstände, wenn du das Vertrauen erwerben kannst und es ist nicht so schwer, das Vertrauen von Politikern zu kriegen. Man muss ihnen halt das gut erklären, was man machen will. Und wir hatten eine glückliche Situation. Die wussten, entweder müssen wir die Schule irgendwann zumachen, die Sekundarstufe, oder sie überlebt. Keiner hätte gedacht, dass das mal so ein großes Ding wird. Aber sie haben halt gedacht, ja, wir wollen eine Sekundarstufe in Wutöschingen erhalten. Wir wollen nicht nur noch Grundschulen haben. Und das war ein Ansporn für die Gemeinde. Dann haben sie viele gesagt, ja, also Leute, wenn wir das wollen, müssen wir halt investieren. Oder wir wollen es nicht, dann wickeln wir halt das Ding ab. Und da haben die Mehrheit gesagt, und eigentlich waren einstimmig, haben alle gesagt, okay, wir können es uns nicht leisten, keine Sekundarstufe zu haben. Also, wir machen eine Sekundarstufe und wir investieren dann so, wie es der Stefan meint.
Oh. Also eine Motivation auch, die direkt von der Gemeinschaft ausging, von der Gemeinde. Was gibt es oder was gab es rückblickend auch gerade an der Ausführung des architektonischen Konzeptes oder auch des pädagogischen Konzeptes so für Stolpersteine, wo du zurückblickst und sagst, boah, da habe ich mir schon ziemlich die Zähne ausgebissen, aber letztendlich haben wir noch eine Lösung gefunden.
Also du kannst immer nur eine Lösung finden für die Probleme, die du im Moment hast. Wir haben viele Entscheidungen getroffen, die waren halt damals richtig und irgendwann mussten wir doch sagen, wir machen es nicht mehr so. Machen wir 2 Beispiele. Wir haben am Anfang Smartboards gekauft, da kostet eins 10.000 Euro oder sowas. Ja, da haben wir nicht gespart, haben die alle hingehängt und da konnte man so mit Stiften drauf schreiben, da haben wir geübt, wie man das macht und so weiter. Wir haben kein einziges Smartboard mehr, wir haben jetzt nur noch Bildschirme an der Wand hängen, schreiben auf dem iPad und wenn ich sage, Kind, zeig mal dein Ergebnis, dann zeigt halt sein Ergebnis von seinem iPad. Also das hatten wir damals nicht denken können, dass das so kommt. Und zum damaligen Zeitpunkt war das die richtige Entscheidung. Wir machen halt das mit Smartboards. Das war cool und neu. Und trotzdem war es viel Geld, das wir halt für Sachen ausgegeben haben, die man 5 Jahre später nicht mehr gebraucht hat. Ich sitze jetzt hier gerade in einem Raum und hier, das war unsere erste Computertheke, die du hier nebendran siehst. Weil wir haben den Computerraum aufgelöst, haben gesagt, wir machen die Computer jetzt alle hier hin. Und dann haben wir das auch so gemacht, die Computertheke hier aufgebaut. Da ist kein Computer mehr.
Den Raum, den ich gerade sehen durfte, hat mich fast an ein kleines Café erinnert, wo man eben so eine schöne Theke mit Barhockern hat und normalerweise die Menschen in den Berliner Cafés, das ist gerade irgendwie mein Bild, dann an der Außenscheibe sitzen und mit ihren Laptops tippen, aber die Theke ist leer.
Genau, da Unten ist jetzt noch ein Unterbau, wo liegen noch ein, zwei, drei alte Computer drin. Aber das müssen wir jetzt alles abbauen und wegmachen. Das ist jetzt 8 Jahre alt. Die Zeit geht drüber hinweg. Und da gibt es viele Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und wir haben eben Entscheidungen getroffen immer. Und haben dann festgestellt, irgendwas funktioniert nicht. Hätten wir es aber nicht ausprobiert, hätten wir nicht gewusst, ob es geht, dann hätten wir jetzt noch oben den Computerraum. Aber wir haben gesagt, nein, wir gehen weg von Räumen. Wir brauchen das hier zwischendrin. Wir haben die Computertheke fast auch nur einen großen Teil noch gebaut, weil wir für Senioren immer noch Computerschulungen gemacht haben. Also die Volkshochschule, die es gewohnt war, da reinzugehen. Und ja, auch für die gibt es inzwischen Laptop-Schulungen und iPad-Schulungen. Die Zeit geht über ganz vieles hinweg und da muss man dann reagieren. Und die Theke war richtig, wie wir sie damals gebaut haben. Jetzt können wir überlegen, ob wir den Unterbau wegmachen, die Theke einfach lassen, das ist ein schöner Raumteiler, oder ob wir das anders gestalten. Also da, man muss immer dranbleiben, überlegen, was ist jetzt gerade richtig. Und viele erwarten ja auch, du hast vorhin gesagt, erwarten so eine Anleitung, wie mache ich so eine Schule? Die gibt's nicht. Wird es auch nicht geben. Ich schreibe zwar ein Buch über das, kommt vom Robelt Verlag raus, das könnte Schule machen. Da steht dann alles drin, was ich erlebt habe so die letzten Jahre. Aber ich glaube, ein Rezept wird es nicht geben. Es ist eher eine Sache der Haltung, zu sagen, wir gehen in die Richtung, wir haben uns ein Leitbild erschaffen. Das stand bei unserem Zelt rum. Wir hatten den Peter Fraton von außen, der uns begleitet hat mit der Schule. Der hat als erstes mit uns ein Leitbild entwickelt. Und ich habe ihm gesagt, Leitbild brauche ich das. Komm, Haltung habe ich selber. Was soll das? Und ich habe ihm gedacht, sag mir doch mal, wie soll ich das Klassenzimmer einrichten? Welche Materialien soll ich bestellen? Welche Bücher? Ja, hat er natürlich alles nicht gesagt. Jetzt hinterher weiß ich es auch, warum. Weil er wollte, dass in uns die Haltung reift, selbst Lösungen zu finden. Und das hat er hervorragend gemacht. Und da sind wir jetzt immer noch dabei. Und er begleitet uns übrigens immer noch, der Peter Fraton. Und wir sind immer jetzt noch dabei, Lösungen für Sachen zu finden. Und wir wissen noch ganz viele Sachen, die wir auch noch machen würden. Und haben noch viele Ziele.
Ich höre da auf jeden Fall was raus, was bei uns in der Teach First Community auch immer ganz groß geschrieben wird, nämlich lebenslanges Lernen, anpacken, Verantwortung für Veränderung übernehmen, Haltung, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn man sozusagen von innen heraus nicht auch von dem überzeugt ist, was man macht oder auch einfach ja nicht schon die Haltung dafür hat, dass man Dinge verändern kann, wo sollen sie dann außerhalb passieren? Also da auch wirklich mit dem Team, so höre ich das auch raus, was dich umgibt, im immerwährenden, fortwährenden Gespräch zu bleiben, zu gucken, was hat nicht geklappt, was müssen wir erneuern und wo kann man jetzt nochmal vielleicht eine neue Überlegung mit reinsetzen, was wir schon tun wollten. Wenn es etwas gäbe, was, oder vielleicht gibt es das auch zu dem Punkt, gibt es gerade aktuell was an eurer Schule, wo ihr gerade noch im Veränderungsprozess seid, etwas, wo ihr euch gerade hinaufarbeitet, wo ihr sagt, das wollen wir eigentlich gern noch verändern?
Also zum einen mal, im Blick auf die Grundschule, wir haben die Familienklassen eingeführt, haben dort aber noch keine baulichen Veränderungen vorgenommen. Das wäre dringend, das müssen wir in den nächsten Jahren machen, dass das dauerhaft gut hält. Da müssen wir einfach die Durchbrüche machen und müssen größere Flächen schaffen für kooperatives Arbeiten. Zum anderen ist der Blick halt in die Zukunft gerichtet. Wo soll das ganze System hingehen? Was uns und alle Schulen hindert, sind manche Sachen, die einfach so sind in Deutschland, wie zum Beispiel die Präsenzpflicht an den Schulen. Präsenzpflicht heißt, die Schüler müssen vor Ort in der Schule lernen. Es kommt aus einer Zeit, wo man gesagt hat, hey, die Bauern sollen nicht ihre Kinder aufs Feld zum Ernten schicken, die haben in die Schule zu kommen. Aber diese Zeiten sind schon lang vorbei, aber das Gesetz gibt's immer noch. Wir sind, wenn man auf die weltweit schaut, sind wir China, wir und noch 2, 3 andere Länder, wo es überhaupt gibt. Aber diese Präsenzpflicht versaut mir zum Beispiel das Homelearning. Wir haben in Corona festgestellt, dass ganz viele Kinder sehr gut, manche noch besser, in der Schule zu Hause lernen. Und wir müssen immer mit Tricks arbeiten. Also die Sissi war lang bei uns in der Schule, die reitet international für die deutsche Nationalmannschaft im Sprungreiten, die war mittwochs immer zu Hause. Ihr Vater hat dann am Abend vorher die Entschuldigung geschrieben. Kai schreibt mir, Sissi ist krank und ich sage, ich wünsche gute Besserung. Aber beide haben wir gewusst, der Reittrainer ist halt da und die übt dort Reiten. Und es gibt ganz andere Gründe, warum Kinder zu Hause besser lernen können. Erstens, weil es die Mutter braucht und das Kind selber vielleicht auch, weil es da Ruhe hat, weil es vielleicht einen schönen Garten hat, den es hinten raussetzen kann. Und jetzt in der Zeit der Digitalität könnte ich sogar das Coaching von hier aus machen, mit dem Reden. Und es zeigt mir noch seinen Hamster, der neben gerade sitzt. Wir erlegen uns Zwänge auf in Deutschland, die von irgendwo von vor 150 Jahren herrühren, die es eigentlich nicht mehr braucht. Und wir tun uns unendlich schwer, solche Sachen zu lösen. Und das weiß auch das Ministerium, dass ich solche Sachen mache und Tricks. Ich habe schon mehrfach in Podcasts gesagt, aber ich habe bisher jetzt noch nie Ärger gekriegt. Aber da kann man doch gleich mal das Gesetz so machen, dass alle anderen das auch einfach frei machen können. Oder wir haben eine Arbeitszeit bei uns von 35 Zeitstunden. Das heißt, ich sage einem Lehrer, möchtest du 27 Dreiviertelstunden unterrichten oder möchtest du nur 12 unterrichten? Dafür bist du 35 Zeitstunden da und bist Coach von 15 oder 16 Kindern. Das ist alles grenzwertig, weil wir haben ein Deputatsstundenmodell. Gehe ich aber zu einem Politiker und sage, wir müssen das Arbeitszeitmodell der Lehrer überdenken, dass die ein Zeitarbeitsstundenmodell bekommen. Dann sagt mir jeder Politiker, Stefan, du hast ja wahrscheinlich schon recht, aber ich kann das nicht machen, ich möchte wiedergewählt werden. Und so gibt es ganz viele Gründe, warum wir unser starres System eigentlich nicht ändern könnten. Wir müssten schon lang von diesem Deputats- und Unterrichtsstundensystem wegkommen. Jetzt kommt KI. Wer muss denn fragen können? Nicht KI fragt mich was, ich muss KI was fragen können. Und ich muss wissen, wie ich frage, dass es möglichst genau ist. Und wir leben immer noch im Konzept, wo der Lehrer vorne steht und die Kinder was fragt. Und es müsste genau andersrum sein. Und wir haben das zum Glück schon 10 Jahre umgedreht. Für uns ist KI herzlich willkommen. Für uns läuft es gerade voll rein in unser System. Jetzt haben wir noch eine Quelle mehr, die uns Wissen erschließen kann. Wir haben es vorher schon umgedreht. Wir haben einfach klar gesagt, das sind Sachen, die du wissen solltest. Das wäre noch ein anderes Thema. Da könnten Sie eine ganze Sendung zu machen, was wir wirklich wissen sollten. Was da in den Bildungsplänen drinsteht, ist jetzt inzwischen sehr fraglich geworden. Und wir brauchen ein ganz anderes Gesellschaftssystem. Wir sagen immer, die Kinder brauchen 3 Sachen. Die brauchen Raum, Zeit und Expertise. Wenn wir dauernd Unterricht machen, haben die keine Zeit zu lernen. Deswegen geben wir ja ihnen weniger Unterricht oder weniger, wir geben ja noch Inputs und wir geben ihnen viel Zeit zum Lernen. Und woher kommt die Expertise? KI ist eine Sache. Unsere Lernmaterialien, die wir für alle kostenlos herstellen mit der gemeinnützigen Genossenschaft, ist eine Quelle. Die Lehrperson ist eine Quelle und dann geht's aber erst richtig los. Wir brauchen das ganze Dorf, wir haben Lernhelfer, wir haben Senioren, wir haben Ingenieure, wir haben Mütter, die zu uns in die Schule kommen. Und warum können die bei uns in die Schule kommen? Weil wir keinen Unterricht machen. Wenn ich Unterricht mache, möchte ich nicht die 2 von der Muppet Show hinten drin sitzen haben, die irgendwelche Sprüche machen, sondern die haben Zeit bei uns mit Kindern zu lernen. Ich möchte gern einen Bauernhof kaufen und den ganzen Biologieunterricht dort machen. Und die Senioren sagen, wie man das Hochbeet baut, die Jungen bauen es und dann überlegen wir gemeinsam, wie man am besten düngt. Und die Senioren können ihre 50 Jahre Erfahrung einbringen, wie man gut düngt, wie man Hühner füttert, wie man alle möglichen Sachen macht. Aber wir müssen es gemeinsam machen. Weil unser Grundfehler ist, wir trennen ja alles auf. Da sind die gleichen 5-Klässler, die alles das nicht können. Und da sind die 6-Klässler. Wir spalten alles auf. Würde kein Betrieb machen. Alle, die zusammensperren, die alles was nicht können. Sondern überall ist ja eine Mischung in den Betrieben. Der Seniorchef kann es dem Lehrling ganz andere Sachen noch vermitteln wie der Juniorchef oder wie der Meister oder wie der Geselle. Und die gilt es zu mischen. Und das ist bei uns auch. Wir müssen mehr Leute in die Schule holen. Die Gesellschaft hat ihre Funktion auch verloren. Früher ist sie am Sonntag alle in die Kirche gegangen, hat man jung und alt, haben sich getroffen, haben noch irgendwas gemacht hinterher. Die Zeiten sind vorbei. Wir trennen auf in Pflegeheim, in Seniorenwohnanlage, in 1. Klasse, in 7. Klasse. Und wir müssen komplett mischen. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Wie sollen wir auch lernen, mit Senioren oder mit Behinderten umzugehen, wenn wir die alle separieren? Deswegen müssen wir alle gemeinsam sein, von jung und alt. Und dann ist das Leben schön. Das Leben kann so schön sein, Schule kann so schön sein und wir versauen es durch unsere blöden Vorschriften.
Ich bin total bei dir, also dass da einfach eine größere Mischung gerade auch in der Gesellschaft stattfinden muss, weil das unser Gewinn ist und das auch als Chance zu sehen. Mich begleitet seit vielen, vielen Jahren der Pädagoge Paulo Freire, du nickst auch ganz eifrig, der mit der Pädagogik der Unterdrückten bekannt geworden ist und damals in Brasilien zur Zeit der Militärdiktatur versucht hat, Alphabetisierungsprogramme an die Menschen zu bringen und gemerkt hat, das klappt nicht, bis er dann eben auch so projektbezogen gearbeitet hat und gemerkt hat, okay, Bildung muss nicht von A über B stattfinden, also Frontalbeschallung, sondern von A mit B, und wir bauen gemeinsam Brunnen und dabei lernen die anderen eben das Alphabet, Schreiben, Lesen etc. und wir lernen, was die eigentlich vor Ort brauchen. Das ist jetzt natürlich eine sehr verknappte Beschreibung, aber daran muss ich immer wieder denken, egal wo ich im Schulkontext unterwegs bin, und merke, da wo ich mich am meisten zu Hause fühle oder wo ich mich von Schulen angesprochen fühle oder Bildungsprojekten, das sind Projekte, die genau so arbeiten, so wie du es sagst. Wir müssen aufhören, dass die Lehrkräfte die Fragen an die Schüler stellen. Die Schüler müssen reden dürfen. Die sollten die Stimme bekommen, um dann in die Arbeit gehen zu dürfen und lernen zu dürfen, auch weg von der Schulbank projektbezogen. Mhm. Es gibt in Neuseeland, wahrscheinlich ist dir das auch bekannt, tatsächlich diesen Mechanismus, wenn eine Schule besonders hervorsticht im Jahr, dass dort die ganze Senatsverwaltung hingeht, sich das anguckt, das validiert, und wenn es klappt, das dann auch in anderen Pilotschulen umsetzt, weil sie sagen, okay, das hat so gut funktioniert an der Schule, wir können von anderen Schulen lernen. Also die nehmen das wirklich wahrhaftig mit und produzieren dadurch dann hoffentlich bessere Schulen, weil sie wirklich sagen, okay, wir müssen das nicht an unserem Schreibtisch alles neu, das Rad immer neu erfinden, oder wir müssen nicht die Menschen sein, die dann jeweils alles abbremsen, sondern wir gucken einfach, wer sonst noch tolle Ideen hat, und die geben wir dann aber an andere Schulen weiter. Inwiefern trägst du das, was ihr als Alemannenschule Wutöschingen macht? Ich habe vorhin schon gehört, montags habt ihr immer Besuchergruppen. Wie tragt ihr das weiter als eine Art, ich sage jetzt mal, Leuchtturmprojekt, um auch andere Schulen damit einzubinden und zu sagen, ihr könnt sowas auch machen?
Also wir, seit Jahren haben wir die Besucher bei uns in der Schule, und seit Jahren versuchen wir auch, da so ein Feuer zu entfachen beim Land oder bei Verantwortlichen. Das ist sehr schwer. Bei uns ist es nicht so, dass die sagen, komm, geht mal nach Wutöschingen, da funktioniert es, guckt euch das an. Also die Ministerin, Frau Schopper, war schon zweimal zu Besuch, gefällt es auch sehr gut, was wir machen. Die ist auch eine ganz tolle Frau. Und die sagt es dann auch dem ZS, haben wir gesagt, es wäre sinnvoll, unser System fortzubilden. Dazu müssten wir aber in die Landesakademien gehen. Wir würden ja auch dann Leute hinschicken. Bei uns arbeiten schon welche beim ZSL. Könnten wir das nicht dort machen? Dann hat sie gesagt, ja, haben wir einen Anruf gekriegt vom Chef vom ZSL, und der hat gesagt, ja, soll man mit uns reden? Und er hat gesagt, ja, ich möchte es aber mal vorstellen. Dann haben wir das Projekt beim ZSL vorgestellt, und dann war der Chef auch so begeistert, dass er gesagt hat, das machen wir, das wird Landeslösung, alle Schulen sollen profitieren. Ich habe das Materialnetzwerk vorgestellt, wir stellen Materialien her zum selbstorganisierten Lernen. Und damit man die nutzen kann, damit man die auch selber herstellen kann, das sind alles Open Educational Resources, alle kostenlos für jedermann. Wir haben eine gemeinnützige Genossenschaft, Materialnetzwerk gegründet, die jedermann diese Materialien kostenlos zur Verfügung stellt. Er sagt, ja, finde ich eine tolle Sache, das müssen wir machen. Sie werden sich melden. Wir warten seit Juni vor einem Jahr auf eine Antwort. Es ist halt letztendlich, es ist kein Interesse da. Aus diesem Grund machen wir jetzt über das Materialnetzwerk, wir nennen das ja, was wir machen, Schmetterlingspädagogik, machen wir jetzt die Schmetterlingsakademie. Wir bieten an, dass man bei uns hospitiert. Wir sind jetzt beim ersten Tiny House zum Bauen, wo die Leute wohnen können. Man kann also bei uns wochenweise dann auch wohnen oder noch länger in den Tiny Häusern. Wir wollen noch mehr Tiny Häuser bauen, an denen unsere Gäste wohnen können. Wir machen jetzt schon viel Vorträge. Ich bin jetzt am Montag bin ich in Tramin in Italien, um Vorträge zu halten. Wir sind oft in Toblach und in Norddeutschland, in Vechta, in Lüneburg. Es sind ganz viele Bereiche, wo wir Vorträge machen und Fortbildungen. Es geht dann nicht nur Schmetterlingspädagogik, auch KI oder Fortbildungen für Gemeinden. Wie läuft es finanziell, wenn ich sowas umsetze? Da haben wir auch Leute aus der Verwaltung, die diese Vorträge machen. Wir machen, wie funktioniert die digitale Lernplattform Dealer? Wie arbeite ich mit dem Materialnetzwerk? Wie werde ich Lerncoach? Also wir bilden in ganz vielen Bereichen fort, und dabei werden wir jetzt auch, also machen Consulting für Schulen. Wir begleiten Schulen jetzt auf den Weg. Ich habe jetzt Zeit, weil ich ab kommendem Schuljahr pensioniert bin, sozusagen. Und wir haben es immer versucht, das mit dem Land zu machen. Jetzt machen wir eine eigene Akademie auch sozusagen. Und wir werden da schon seit Jahren unterstützt von vielen Stiftungen und von vielen Firmen, die Helden der Bildung sind und Materialpakete für jedermann kostenlos, also sponsern sozusagen.
Sehr mutig und auch sehr inspirierend zu hören, wie weit ihr da ausfächert, um auch wirklich das weiterzutragen, weil ich kann ja nur sagen, wie es mich berührt hat, die Male, wo ich über die Alemannenschule gehört habe und dachte, also das muss auf jeden Fall deutschlandweit, sollten die jeweiligen Menschen, die im Schulbereich arbeiten, wissen, dass es euch gibt, um da eben auch sich jeweils seine Sachen rauszunehmen oder zu sagen, okay, das ist so ein wunderbares Vorbildprojekt, das versuchen wir so wie gut wie möglich eins zu eins übernehmen. Du hattest gerade was von der Schmetterlingspädagogik gesagt, die haben wir vorhin beim pädagogischen Konzept, wo wir auch erstmal erkundet haben, wie funktioniert die Schule eigentlich, wie ist die aufgebaut, was bedeutet da genau diese Schmetterlingspädagogik?
Also der Schmetterling steht dabei Symbol für, man weiß ja, der ist schon Spiegelbild, der hat zwei Seiten, die Schmetterlinge. Die eine ist ein Doppelflügel bei dem Schmetterling, wenn man es genau anatomisch nimmt. Also die eine Hälfte ist das selbstorganisierte Lernen und die andere Flügelhälfte ist das Lernen durch Erleben. Und das selbstorganisierte Lernen, für das wir jetzt ja so bekannt sind, hinaus, funktioniert frei von Zeit und Raum. Ich kann mein Mathezeug lernen, wann und wo ich will. Ich kann das zu Hause, ich kann das in den Ferien, ich kann das am Morgen, ich kann das am Mittag, ich kann das mit meinen Freunden, ich kann es alleine, ich kann es an unterschiedlichen Orten. Unabhängig von Zeit und Raum kann ich das lernen. Und demgegenüber stehen die Sachen, die wir erleben. Die gehen nur gemeinsam. Dabei sind manche noch ehemalige unterrichtliche Sachen, wie zum Beispiel das morgendliche Spiel im Orchester in einer Bläser 1 oder 2. Da kann ich nicht sagen, jeder bläst irgendwann irgendwo ein Stück, sondern da treffen wir uns gemeinsam und müssen das gemeinsam machen. Oder wenn wir von Berghütte zu Berghütte wandern, kann ich nicht sagen, jeder läuft in die Richtung los, wie er will, sondern da haben wir gemeinsames Ziel, wir haben einen Bergführer, wir gehen voran, erleben das gemeinsam. So ist es bei einer Basketballmannschaft, so ist das, wenn wir jährlich unsere Musicals aufführen, da sind wir ein Team und dann halt muss man sich an all die Termine halten. Da ist genau bestimmter Raum, genau bestimmte Zeit, wo wir was gemeinsam machen. Aber früher war es so, wenn wir ein Musical gemacht haben, dann haben sich dann irgendwelche Lehrer beschwert, oh, die waren wieder bei der Generalprobe, die haben bei mir Geografie verpasst und bei mir, wir haben gerade einen Englischtest geschrieben, wir haben Mathe geschrieben und dann haben da welche gefehlt, weil der Generalprobe war. Das haben wir nicht mehr, weil das Lernen, das normale Lernen geht frei von Zeit und Raum. Da muss der halt seinen Mathe-GN, Gelingensnachweis heißt das, eben schon eine Woche vorher oder zwei Wochen später schreiben, ist egal. Und wenn wir Winter haben und es schneit, kann ich sagen, wer morgen einen Schlitten dabei hat, geht mit mir Schlittenfahren an den Hang. Da fällt nichts aus. Der kann das jederzeit machen. Wir sind komplett unabhängig. Oder es gibt Sachen, die nicht eben sowas wie, wir bauen Baumhäuser oder wir bauen Tiny-Häuser. Das kann ich nicht in einer regelmäßig wiederholenden Stunde irgendwann machen. Nur bis ich nur schon die Werkzeuge gerichtet habe. Da muss ich dann eine Woche dranbleiben.
Zeit genau. Verloren, durch das immer hin und wegräumen.
Genau. Und das, so, all solche Sachen können wir halt machen, weil wir die Schmetterlingspädagogik haben. Das heißt, es läuft ganz viel über Vertrauen. Wir haben die Lernmaterialien, bei denen die Teilziele formuliert sind. Wir haben die digitale Lernplattform. Wir haben ganz viele Sachen entwickelt, die das selbstorganisierte Lernen möglich macht. Im Kern steht immer noch das Coaching, das Miteinander sprechen und dieses dann dokumentieren. Und in diesem Rahmen können wir ganz viele tolle Sachen machen. Und wer halt lieber die Sache in Natur und im Wald auf dem Bauernhof belegt, soll das tun. Und wer halt sagt, mein Ding ist Sport, der kann seinen Schwerpunkt auf Sport legen oder auf andere Sachen. Weil der Felix Neureuther hat so schön gesagt, bei der letzten Streifrennen wurde er gefragt, warum so wenig Deutsche in der Spitze, Weltspitze beim Skifahren dabei sind. Dann hat er gesagt, ja, das deutsche Schulwesen ist halt für Leistungssport auch nicht geeignet. Weil wir alle alles gleich schlecht können müssen. Mit unserem System verhindern wir Spitze in unterschiedlichen Bereichen.
Ja, da gehe ich total mit. Das trifft auf jeden Fall auch mein Schüler-Ich aus der Zeit, wo ich noch zur Schule gegangen bin, wo ich auch viel nebenbei gemacht habe. Ich war viel im Theater engagiert und natürlich sind da viele Stunden für drauf gegangen und ich hatte auch einfach viele Lehrkräfte, die gesehen haben, bei der Susanne zieht da etwas total Tolles ein, wenn sie das macht. Klar, vielleicht gab es hier einen kleinen Abfall bei Mathe, aber dafür bei Deutsch ist sie hoch und sie wirkt viel ausgeglichener oder was auch immer sie gesehen hatten. Aber ich habe gemerkt, die unterstützen mich da in etwas und dadurch konnte ich auf einmal eigentlich mehr leisten, war offener für Dinge oder konnte Dinge auch viel besser aufnehmen.
Susanne, wenn du bei uns in die Schule gegangen wärst, dann hätten wir die Sachen, die du außerschulisch gemacht, sogar für die schulische Leistung anerkannt. Wir haben die Notenbildungsverordnung geändert. Wir haben auch eine, die ganz viel schauspielert und Musical macht. Das wird für Musik und für Deutsch anerkannt, was sie außerschulisch macht.
Ihr habt auch diese spezielle Graduierung bei den Schülerinnen und Schülern. Was bedeutet das genau?
Nein, wir haben keine Schülerinnen und Schüler. Wir haben Lernpartnerinnen und Lernpartner. Aus dem Grund brauchen wir ja die Graduierung. Also die Graduierung gibt Freiheiten dafür, dass man Verantwortung übernimmt. Wenn ein Kind kommt zu uns frisch, ist es Starter, hat bestimmte Rechte, bestimmte Pflichten. Wenn sie mit den Rechten nicht so gut mit Pflichten nicht so gut umgehen kann, dann hat es weniger Rechte. Dann muss es näher, wird es enger geführt, muss fragen, ob es zur Toilette geht, muss sagen, ich habe Material geholt, ich bin jetzt an dem dran und bleibt immer in der Nähe seines Lernbegleiters, seiner Lernbegleiterin. Ist der Lernpartner, kann der gut Verantwortung übernehmen, kann er Durchstarter werden. Dazu muss er immer, wenn er aufsteigt in der Graduierung, da muss er, kriegt er einen Durchstartervertrag, da muss er erstmal 4 Kolleginnen und Kollegen finden, die unterschreiben und ihm das zutrauen, bei denen er vielleicht Input hat oder die bei ihm im Atelier sitzen. Der Schulleiter darf übrigens immer unterschreiben. Und wenn er die 4 hat, dann ist er 3 Wochen unter Beobachtung und jede Woche gibt es ein Gespräch darüber, habe ich mich an die Regeln halten können, hat da alles so geklappt, schaffe ich mit den erweiterten Rechten umzugehen. Und nach 3 Wochen wird dann entschieden, ob er die Rechte behalten darf und Durchstarter dann ist oder ob er doch nochmal Starter bleibt. Und wenn er mit die Verantwortung übernehmen kann, dann wird er Durchstarter. Ein Durchstarter ist einer, der gezeigt hat, dass er für sein eigenes Lernen in vollem Umfang die Verantwortung übernehmen kann. Wer aber auch noch Verantwortung für andere übernimmt, der sagt, ich arbeite mit in der English Corner als ACE, also ich Assistant Coach English, oder ich bin Mathe-Mentor, oder ich arbeite in der Deutschecke, oder ich bringe anderen Klarinette bei, oder ich mache die Tänze beim Musical. Wenn er für andere auch noch Verantwortung übernimmt, dann kann er Lernprofi werden. Ein Lernprofi hat noch weitgehende Rechte, darf zu Hause lernen, darf sich viele Freiheiten rausnehmen, kann sich komplett, hat Gleitzeit komplett im Prinzip, kann auch in der Oberstufe, bekommt er dann auch einen Schlüssel vom Schulgebäude. In das Schulgebäude kann er dann 24 Stunden, 7 Tage die Woche rein. Da ist ein Fitnessstudio drin, da sind schöne Chillbereiche drin. Das kann er selbstständig ohne Begleitung eines Erwachsenen dann jederzeit nutzen.
Das klingt wie ein Traum.
Ja. Und die funktioniert sehr gut, die Graduierung. Müssen aber alle mitmachen, natürlich, ist klar.
Du hast gerade ein bisschen diese Graduierung auch aufgezählt, die es bei euch gibt. Und dann kommen natürlich noch die verschiedenen Rollen dazu. Du hast es vorhin mal ganz kurz, glaube ich, gesagt. Es gibt bei euch in dem Sinne keine Lehrer, sondern das sind Lernbegleiter. Und was gibt es da noch für verschiedene Lernrollen oder Rollen, die bei euch unterwegs sind an der Schule?
Also der Kern, und es wird in Zukunft noch mehr so sein, wir haben bisher jetzt noch ein paar, die auch Fachlehrer machen. Also gerade in Technik, da haben wir einfach niemand, da muss es eine Person ganz viel übernehmen, da geht's nicht anders. Aber im Prinzip wird dieses Fachlehrertum wird bei uns aussterben. Ich kann eigentlich nur noch Kollegen brauchen, die beziehungsfähig sind, die sagen, ja, ich möchte für einen gewissen Menschen da sein. Ich freue mich, mit denen zu reden, die zu trösten. Und wir halten es immer mit Gerald Hüther, der sagt, wir müssen einladen, ermutigen und inspirieren. Dann geht was. Und wir brauchen eigentlich mehr Kolleginnen, die einladen, ermutigen und inspirieren und einfach da sind. Für die Kinder. Ansprechbar, ohne große Barrieren, die natürlich auch auf freundlichen Umgang achten, die Vorbild sind in diesem Bereich. Aber das geht, da sind wir wieder in der Graduierung drin. Also wer sich halt schlecht benimmt, wer jetzt ein Kaugummi im Mund hätte oder irgendwie gar irgendwo hinklebt, der ist dann kein Durchstarter mehr oder hat dann Probleme mit der Graduierung. Ich glaube, wir brauchen für die Zukunft einen ganz anderen Umgang. Ich suche schon immer nach einem anderen Wort für Schule, weil Schule immer noch drinsteht, dass ich jemanden beschule und ihm sage, was er zu tun hat. Ich habe noch kein neues Wort gefunden, wenn du mir da mal helfen könntest. Wäre das super, weil da bin ich wirklich richtig am Suchen. Ich habe bei Lehrer das Wort auszusprechen, Schwierigkeiten bei Schule auch schon. Und ja, klar, wir sind die Alemannenschule. Ja, wir haben Lernhäuser. Wir haben Coworking Space, wir haben Marktplätze, wir haben das Lernatelier, Wir haben halt ganz andere Begriffe, aber die auch ganz klar sagen, da findet kein Unterricht statt. Wir haben noch Inputräume, das letzte Refugium, wo noch sowas Ähnliches im Unterricht stattfindet.
Das ist ja auch eine ganz spezielle Konzeption, der ihr euch da, an der ihr euch orientiert habt, oder? Also der Raum als dritter Pädagoge nach, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig, auch nach Loris Malaguzzi.
So heißt er. Aber ich habe den auch nicht gekannt.
Aber was bedeutet das genau? Ist das auch dieses Einladen oder was ist sozusagen die Essenz von der Raum als dritter Pädagoge?
Wenn man vom Raum als dritter Pädagoge spricht, sollte man mal wissen, wer die anderen zwei sind.
Stimmt.
Also der erste Pädagoge ist erstmal der Lehrer, also als Pädagoge. Dann der zweite Pädagoge ist der Mitschüler. Und der findet schon im normalen System viel zu wenig Berücksichtigung. Und der dritte Pädagoge ist der Raum. Und wenn ich den Raum, wir stellen ja gar keine Lernräume zur Verfügung in normalen Schulen. Wir stellen Klassenzimmer zur Verfügung, indem wir Unterricht machen und mal sagen, jetzt machst du Stillarbeit. Und im Flur dürfen wir ja oft nicht wegen Brandschutz.
Ja, das stimmt auch, aber passiert trotzdem.
Ja, ne? Aber bei uns steht ja was auf dem, da fragen, kommen sie immer und sagen, warum stehen bei euch Sofas auf dem Gang? Dann sage ich, ja, weil es kein Gang mehr ist. Wir haben keine Türen mehr zu den ehemaligen Zimmern. Und damit sagt der Brandschutzverständige Sachverständige, ja, das ist ein Raum. Ihr könnt überall Sachen hinstellen. Also manchmal ist es sehr einfach, da auch Lösungen zu finden. Aber der dritte Pädagoge, ist das so einfach. Wir müssen einfach eine Atmosphäre, sowohl psychisch, also von Farben, vom Raum, herstellen, dass ein Kind jeden Tag gerne in die Schule geht. Ich habe früher mal gesagt, auch in der Grundschule, wenn ich schaffe, dass ihr Kind jeden Tag gerne in die Schule geht, kann ich nicht verhindern, dass es was lernt. Und das ist das ganze Geheimnis. Die lernen schon was. Und die wollen auch.
Ja, ich glaube, eine ehemalige Fellow von Teach First, die ist jetzt unterwegs mit ihrem Instagram-Account Learn Learning with Caroline.
Ah ja, ja.
Auch ganz, ganz,
ja. Schon gehört.
Caroline von Sandangen. Und die sagte mal, es ist eigentlich ein Skandal, dass die Kinder nicht gerne zur Schule gehen. Und das ist irgendwie sehr in meinem Kopf haften geblieben, dass wir so viele Kinder in die Schule bringen, aber nur ganz, ganz wenige davon in die Schule gehen und gerne gehen und nur ganz, ganz wenige davon in einen schönen Lernort gehen, wo sie dann eben auch wirklich das finden, was sie auch später brauchen. Meine letzte Frage, oder ich habe zwei letzte Fragen noch an dich. Das eine ist, welche Menschen haben dich in den Jahren dieses Aufbaus dieser Schule besonders begleitet, wo du sagst, diese Person, dieser Mensch war für mich total wichtig, dass ich das realisieren konnte oder dass ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, das zu machen? Oder vielleicht gab es auch ein bestimmtes Buch, wo du gesagt hast, das war auch ein wichtiger Begleiter für mich.
Obwohl ich ein Buch schreibe, bin ich nicht so der Bücherleser. Ich habe alles sehr mit Ausprobieren gemacht. Aber Menschen, die für mich ganz wichtig waren, das war zum einen mal natürlich der Peter Fraton, der mir die Augen geöffnet hat, was die ganze Sache, Schulen und drum und dran, alles mit anderen Augen zu sehen. Dann eine sehr wichtige Person war mein Sohn, mein jüngster Sohn, der bei mir dann bei dem ersten Jahrgang Gemeinschaftsschule mit seiner Gymnasialempfehlung zu uns gekommen ist und mit 90% Hauptschülern hier gelernt hat. Und mir immer oft der gesagt hat, Papa, warum machen wir das denn so? So macht es gar keinen Sinn. So könnten wir viel mehr lernen. Mach doch das mal so. Und er hat es mit seinen Freunden immer beredet und hat dann gesagt, Papa, du meinst, das wird so gehen? Nee, das geht gar nicht so, weil aus dem und dem Grund. Und durch meinen Sohn habe ich festgestellt, dass die wichtigsten Personen letztendlich die Kinder sind. Die sind die bis heute geblieben. Die mich am meisten beeinflusst haben, sind Kinder, die aus irgendeinem Grund traurig oder glücklich waren. Und ich habe versucht, solche Sachen abzustellen, dass sie nicht mehr traurig sein müssen und dass möglichst viele glücklich sein können. Und somit sind letztendlich die Lernenden, also die Kinder, da sind ja manche, begleiten mich seit der ersten Klasse, waren die hier, hat bis eine, die Daria hat bis zum als Abitur hier gemacht und ist jetzt bei uns, studiert soziale Arbeit bei uns und hat einen dualen Studienplatz bei uns an der Schule. Die ist so viele Jahre schon bei mir. Und das sind Leute, die mich sehr geprägt haben, weil ich von denen viel gelernt habe. Es gibt auch Gründe, warum die dann hier bleiben. Und Oder auch meine jetzige Konrektorin, die Patricia, die ist erst 30 Jahre alt, ist schon Konrektorin dieser Schule. Das war eine ehemalige Grundschülerin von mir, mit der ich immer in Kontakt geblieben habe, die das FSJ bei uns gemacht hat, die das Referendariat gemacht hat. Und es sind lange, lange menschliche Bindungen. Und natürlich gehört da meine ganze Familie dazu. Meine Frau ist auch Lehrerin, die eben an einem Gymnasium ist und mir dann wieder immer mal auf den Boden holt mit der Sichtweise und sagt, ja, Stefan, ihr könnt es machen, aber es geht nicht in anderen Schulen. Aber dann mach's, wenn du es für richtig hältst. Das sind Personen, die mich halt jetzt Jahre begleitet haben oder meine Kollegin, mit der ich ganz viele Musicals gemacht habe. Die war schon Referendarin bei mir an der Schule, wo die Patricia, meine jetzige Konrektorin, Schulkind war. Und wir haben, weiß ich Gott, 20 Musicals schon gemeinsam gemacht, jedes Jahr eins. Und da läuft dann das alles wie selbstverständlich. Und das sind Sachen, all die Personen, die ich jetzt genannt habe, die einfach dann das Leben schön machen. Und so habe ich zum Glück ganz, ganz viele Menschen erwischt bei mir, der Mirko Siegloch, der mir gesagt hat, er will die digitale Lernplattform entwickeln, oder der Valentin, der mir die iPads angeschlemmt hat und so. Ich habe ganz oft Glück gehabt mit Personen, die, also das ist alles nicht von mir, das Musical war von der Fidi eine Idee, das Dealer war von Mirko eine Idee, das mit den iPads war von Valentin eine Idee. Ich habe eigentlich nur die Ideen von ganz vielen aufgenommen und versucht, dieses Gewächs zu düngen und zum Wachsen zu bringen. Also vieles ist eben nicht von mir, sondern wir haben gute Ideen, wir haben vieles ausprobiert. Und manches hat auch nicht funktioniert, manches hat halt funktioniert. Und die guten Sachen haben wir halt behalten. Und was auch spannend ist, wir haben sehr viele Besucher, die dann auch von Montessori oder Waldorfschulen oder sonst was kommen und dann fragen, seid ihr Montessori-Schule mit iPads? Und ich habe mir schon oft nachgefragt, warum fühlen die sich alle uns so verwandt? Also die Waldorfschulen von Steiner, die Montessori-Schulen von Maria Montessori, die Dalton-Schulen von der Ellen Parkhurst. Und die kommen her und sagen, ihr denkt wie wir. Aber ich habe ja keine Theorie gelesen. Und ich bin jetzt zur Auffassung gekommen, ich glaube, egal ob Steiner Montessori oder unser System, wenn man gute Schule haben will, kommt man gedanklich immer auf ähnliche Lösungen.
Ja, ich glaube, was alle drei verbindet, ist auch die Beziehung, die im Mittelpunkt steht. Ja.
Genau.
Ja.
Vielleicht hätte ich mir es einfacher machen können und die ganzen Theorien lesen, aber jetzt, wir haben es jetzt halt mit Ausprobieren gemacht, wir mussten es mit selber erfahren machen, was ja aber auch unser Prinzip ist. Ich sage den Kindern auch, probier es selber aus. Ja, ausprobieren. Wir haben viel ausprobiert und was halt, die streiten ja dann immer, hätte die Maria Montessori iPads genommen oder nicht, wenn die bei den Schulen dann bei uns sind. Es ist müßig. Man muss halt immer gucken, was ist in der jetzigen Zeit der Gesellschaft gerade en vogue, und KI wird alles nochmal durchmischen. Und ich glaube, vielem können wir uns auch nicht verschließen. Vieles kommt auch, aber ich finde vieles so super, was da jetzt noch kommt.
Naja, Herausforderungen annehmen und auch neugierig bleiben, egal was auf einen zukommt, denn nur so kann man gemeinsam Lösungen finden. Ich höre auch heraus, dass die Wegbegleiter, dass es da auch einfach wichtig ist, Befürworter zu finden, die einen unterstützen in dem, was man vielleicht für eine erste Vision im Kopf hat. Und meine allerletzte Frage, mit der ich gerne abschließen möchte, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, zu allen Schulen in Deutschland zu sprechen, also die auch die Schulen leiten, die Schüler und Schülerinnen, aber natürlich die multiprofessionellen Teams, die da unterwegs sind, ob das Schulsozialarbeiter sind oder, was würdest du denen sagen wollen?
Oh, das mache ich ganz ungern, weil ich möchte nicht anderen irgendwas raten.
Oder denen mitgeben wollen.
Also dann redet mit den Lernenden. Und versucht, die Schule mit deren Augen zu sehen. Und überlegt mal selber, wenn ihr so jung wart, was würde euch gefallen, was würdet ihr gerne machen? Und hört weniger auf irgendwelche Vorschriften, die keinen Sinn mehr machen. Das sage ich jetzt als Beamter, ich sage das als einer, der jahrzehntelang Referendare ausgebildet hat und die für Unterricht fit gemacht hat und gesagt hat, oh, der Unterricht war 3 Minuten zu lang und ihr habt die falsche Formulierung gestellt. Ich war einer komplett aus dem System. Wir dürfen nicht mehr auf das hören, was uns da seit zig Jahren gesagt wird, dass es richtig ist. Wir müssen die Schule mit anderen Augen sehen, am besten mit denen der Lernenden.
Stefan Rupana, Schulleiter der wunderbaren Allemann-Schule in Wutöschingen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für den Einblick in deine Arbeit, in deine Schule, die du gemeinsam mit deinem Team kreiert hast und den Wegbegleitern, die zu deiner Stelle waren. Und wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg für die Akademie, die ihr jetzt gemeinsam realisiert, auch für den Ruhestand, der jetzt als neuer Meilenstein auf dich zukommt, dass du den mit ganz großen Armen umarmen kannst und da andere inspirierst, eben auch einen ähnlichen Weg zu gehen, wie ihr gegangen seid. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, Susanne. War sehr schön mit dir.
Das war Stefan Rupana, Schulleiter von der Allemannenschule Wutöschingen. Und ich war total begeistert, mit welcher Wärme er auch in dieses Gespräch gegangen ist. Was ich im Vorfeld noch gar nicht gesagt hatte, auch bei dem Erstkontakt war es so, als er am Telefon war, war er total offen für das Gespräch, hat gesagt, zu jeder Zeit, wann es dir passt, wir machen das so, wie du das brauchst. Also war da sehr offen, diesen Podcast zu realisieren, obwohl er gar nicht wusste, auf was er sich so richtig einlässt. Und das hat mir gezeigt, dass es einfach wichtig ist, mit einer sehr offenen Haltung auf Menschen zuzugehen und solche Personen im Bildungskontext zu haben und sogar noch als Schulleiter zu haben, die dann solch ein modernes Lernen realisieren, ist unfassbar wertvoll. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus der Folge mitnehmen und habt vielleicht die ein oder andere Inspiration für das, was ihr gerade an Schulen realisiert oder im Kontext von Bildung realisiert. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst Stefan Rupana mal in irgendeiner Form kontaktieren oder vielleicht ergeben sich Synergien, sich mit ihm zusammenzuschließen oder ihr hättet da eine Möglichkeit, sein Wissen weiterzutragen oder ihr wollt selber mal an die Schule und der Schule der Allemann Schule einen Besuch abstatten, dann meldet euch bei ihm. Ihr findet alle wichtigen Infos auf der Webseite von der Schule, die ich in den Shownotes verlinken werde. Und dort könnt ihr einfach eine Mail schreiben, ihr könnt anrufen und sagen, was ihr braucht. Und ich habe das Gefühl, ihr werdet da auf jeden Fall an die richtige Person kommen oder an den Stefan selbst, um dann mit ihm vielleicht etwas ganz Neues entwickeln zu können. Und vielleicht haben wir in vielen, vielen Jahren einfach noch viel mehr solche Schulen und solch einen Unterricht, beziehungsweise es ist ja kein Unterricht, aber die Art und Weise, wie die Schülerinnen oder nein, ich muss mich schon wieder korrigieren, wie die Lernenden dort lernen. Das wäre doch toll, wenn es sowas auch an anderen Schulen gibt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal eine gute Zeit und ihr schaltet bestimmt bei der nächsten Folge auch wieder rein. Ciao!